Eine Gemeinde muss durch einen gemeinsamen Glauben vereinigt sein. Wir kommen heute zum zweiten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ihr findet das auf dem zweiten Blatt. Heute habe ich es vergeigt. Ich wollte auch auf die Rückseite drucken und habe dann zu spät gemerkt, dass es zwei Seiten geworden sind. Also auf der zweiten Seite steht der zweite Artikel abgedruckt. In unserer üblichen deutschen Übersetzung heißt es da: Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist der längste Artikel, den teilen wir in drei Teile ein. Heute geht es um den Teil bis zur Passion. Am Karfreitag geht es um diesen Passionsteil, einschließlich die Fahrt ins Totenreich. Und dann in einem dritten Teil geht es um Auferstehung und Himmelfahrt und dann die vollendete Aufrichtung seines Reiches, seiner Herrschaft, nämlich durch das Gericht. Also heute praktisch der Anfang vom zweiten Artikel. Ihr könnt auf diesem Leitfaden sehen, ich habe einige Überschriften als Fragen formuliert. Die erste Frage heißt: Wie gehören die beiden ersten Artikel zusammen? In der Fassung, die wir heute haben, dieses sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis, da ist der erste und zweite Artikel sehr eng zusammengebunden. Da steht kein weiteres Mal, ich glaube, beim dritten Artikel steht ja dann wieder, ich glaube an den Heiligen Geist. Nein, da steht nur ein Und dazwischen. Und das zeigt, diese beiden Artikel gehören untrennbar zusammen. Aber wie? Das ist eine schwierige theologische Frage, die möchte ich ein bisschen mit euch angehen. Die ist natürlich sehr kompliziert, da kann man jetzt eine Stunde oder zwei drüber reden, mache ich aber nicht. Es gibt also Theologen, und ich habe euch da jetzt zwei Theologen aufgeschrieben auf dem Blatt. Der eine ist der Karl Barth, den kennt man ja, den anderen kennt man nicht so. Das ist der Wilhelm Lüttgert. Ich erkläre, was die sagen. Also es gibt Theologen wie der Karl Barth, die sagen, ohne Jesus Christus kann man nicht an Gott glauben. Ja, wie ist es? Ohne einen zweiten Artikel gibt es keinen ersten Artikel. Warum fangen wir dann beim ersten Artikel an? Ist schwierig, sagt Karl Barth. Wir müssten eigentlich mit dem zweiten Artikel anfangen. Nur durch Jesus. Und da gibt es auch Bibelverse dazu. Also ich habe es euch aufgeschrieben, diesen Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß, der hat ihn uns verkündigt. Also, das ist eindeutig. Jetzt gibt es im anderen Lager gibt's andere Theologen, die sagen, man kann auch ohne Jesus ganz arg viel von Gott wissen. Na klar, braucht man bloß an Sternenhimmel gucken, dann weiß man schon mal, dass er da ist, dass er allmächtig ist und so weiter. Wilhelm Lüttgert ist also der Mann, der das sehr deutlich, der hat so ein dickes Buch darüber geschrieben, was das heißt. Und die haben sich gestritten, Karl Barth und Wilhelm Lüttgert direkt. Auch die können sich auf die Bibel berufen. Und da habe ich euch jetzt Römer 1, Vers 20 aufgeschrieben. Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung, also Jesus ist dann später geboren, gell? Seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn in dem Moment, wo man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Wer hat jetzt recht von den beiden, Karl Barth oder Wilhelm Lüttgert? Ich würde sagen, beide haben sie recht. Sie denken anders. Der Karl Barth denkt theoretisch, er denkt an ein Prinzip und in diesem Sinn hat er recht, ohne Jesus keine Ahnung von Gott. Und der Wilhelm Lüttgert, der denkt praktisch, der denkt an die Geschichte und sagt, ha, war schon vor Jesus, hat man auch was von Gott gewusst und da haben ja auch Leute schon an Gott glauben können. Ich denke, beide haben recht. Beide arbeiten auf verschiedenen Ebenen. Wir halten fest, und das ist jetzt, warum das und da steht. Immer dran denken, wenn ihr nächstes Mal das Glaubensbekenntnis sagt, warum steht da und nicht ich glaube, nämlich ohne Jesus Christus kann man nichts von Gott wissen und nicht an ihn glauben. Und die Menschen vor der Geburt von Jesus wussten auch von Gott und glaubten an ihn. So, beides ist richtig. Die kann man jetzt natürlich die Frage stellen, war da Jesus auch schon mit im Spiel, bevor er geboren wurde? Spannende Frage. War Jesus da auch schon mit im Spiel, bevor er geboren wurde? Darauf kommen wir später noch. Also jetzt wisst ihr, warum da ein Und steht, zwischen den zwei Artikeln. Jetzt kommen wir zur zweiten spannenden Frage, die steht ja auch auf eurem Zettel drauf. Ist Jesus ein Eingeborener? Er heißt doch immer der Eingeborene. Und mit dem heutigen Sprachgebrauch könnte man da an irgendwelche Indianer oder Südseeinsulaner oder Afrikaner denken. Ist Jesus auch ein Eingeborener? Natürlich nicht. Ja, das hört sich ja komisch an. Wenn wir heute Eingeborener hören, das darf man heute schon gar nicht mehr sagen, dann heißt es ein Hineingeborener in eine Kultur. Also wenn ich in Afrika geboren werde, bin ich hineingeboren in die afrikanische Kultur und von außen, von Europa aus, das ist ein Eingeborener dort. Ja. Wir sind ja eingeborene Deutsche. Das theologische Wort, das da steht, das Eingeborener, das ist ein anderes Ein. Das kommt von eins. Nicht von hinein, sondern von eins. Jesus ist der einzig geborene Gottes. Jesus ist der einzig geborene Gottes. Deshalb eingeborener heißt eigentlich einzig geboren, ist aber zu lang. Jetzt müssen wir ein bisschen Geschichte machen. Also das apostolische Glaubensbekenntnis ist natürlich nicht von den Aposteln geschrieben worden. Da gibt es eine Legende, die sagt, jeder Apostel hat einen Satz dazu gemacht, deshalb sind es ja, glaube ich, 12 Teile so. Ne? Das stimmt natürlich nicht. Da ist eine lange Entwicklungsgeschichte von solchen Glaubensbekenntnissen. Ganz am Anfang gab es das sogenannte altrömische Glaubensbekenntnis. Das ist so alt, das hat mit der katholischen Kirche noch gar nichts zu tun. Katholische Kirche gibt es ab dem Jahrtausend etwa. Und das kommt aus dem Jahr 125 bis 135. Rom gab es da schon, ja, klar. Also da gab es das. Man weiß auch nicht, wie, von wem das kommt. Wahrscheinlich war es ein persönliches Glaubensbekenntnis von einem Menschen. Das altrömische Glaubensbekenntnis. Und aus dem wurde dann später weitere Glaubensbekenntnisse entwickelt. Da gab es ab 450, man merkt, das sind schon lange Zeiträume, da gab es das sogenannte große Glaubensbekenntnis. Also man sagt auch das von Nicäa. Und dann gab es auch eine Vorform unseres apostolischen Glaubensbekenntnisses. Also die Urform, kann man sagen, das ist dieses altrömische Glaubensbekenntnis von 125, da ist es ganz, ganz knapp, viel knapper als bei unserem Glaubensbekenntnis. Da heißt es, ich glaube an Jesus Christus, unseren Herrn, den Gewordenen aus dem Heiligen Geist und aus der Jungfrau Maria. Wie ist der Jesus geworden? Aus dem Heiligen Geist und aus der Jungfrau Maria, von geboren ist da nicht die Rede. Das Wort geboren kommt erst viel, viel später, im Jahr 400 irgendwas, in der lateinischen Übersetzung vor, da ist dann vom Geborenen die Rede. Man kann das Wort geboren natürlich sehr falsch verstehen. Ist Jesus da erst geboren worden? Ja, natürlich nicht. Deshalb erklärt das große Glaubensbekenntnis, das sind jetzt 300 Jahre später, das erklärt jetzt sehr genau, wie man das verstehen muss. Warum werden die Glaubensbekenntnisse denn immer länger? Könnt ihr euch das vorstellen? Am Anfang hat man ganz kurzes, knackiges Glaubensbekenntnis und dann wird es immer größer. Alles klar, mit der Zeit gibt es immer mehr Irrlehren. Und dann muss man die abwehren und dann muss man da noch ein Sätzle dagegen machen und dort noch ein Sätzle dagegen. Und mit der Zeit, so wie die Irrlehren wachsen, muss man natürlich auch die Glaubensbekenntnisse nachschärfen und nachbessern. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Das ist auch ein wichtiger Vorgang. Also dieses 300 Jahre später, großes Glaubensbekenntnis, legt nach, schärft nach, sagt es jetzt sehr genau, wie ist denn das mit dem Geboren von Jesus? Da heißt es also, und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes einzig gewordenen Sohn, der aus dem Vater wurde, vor aller Zeit, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, geworden, nicht geschaffen, wesenseins mit dem Vater. Da steckt jetzt alles drin. Ja? Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott. Und der wichtigste Satz, geworden, nicht geschaffen. Wesenseins mit dem Vater. Das heißt, der Vater und der Sohn sind eine Person, Punkt. Das wird da sehr deutlich gesagt. Also, und da habe ich jetzt die Zusammenfassung euch wieder abgedruckt, unter dem Punkt 2. Gottes eingeborener Sohn heißt, Jesus Christus ist der einzige aus Gott gewordene Sohn. Komme ich später noch drauf, geworden oder geboren. Gewordene Sohn Gottes, der einzige. Gott hat noch viele andere Söhne und Töchter. Gewusst? Ja, natürlich. Die Engel, die Götter, Dämonen, selbst der Teufel wird in Hiob, ich habe euch die Stelle aufgeschrieben, wird in Hiob als Sohn Gottes bezeichnet. Da gibt es noch viele. Da kommen die Söhne Gottes zusammen im großen Thronsaal, wo Gott der Herrscher ist. Und da ist der Teufel auch dabei, ist auch ein Sohn Gottes. So, was ist der große Unterschied zwischen Jesus Christus und den anderen, den Engeln und den Mächten und so weiter? Ja, übrigens, auch von Menschen, habe ich euch ja aufgeschrieben, auch von Menschen, ihr seid Götter, allzumal Söhne des Höchsten. Ist von Menschen gesagt. Aber das ist ja anders gemeint. Der große Unterschied, wir sind geschaffene Söhne und Töchter Gottes. Geschaffen. Der Einzige, der geboren wurde oder geworden, Gott aus Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, das ist Jesus. Der Einzige, der geboren wurde. Deshalb Eingeborener. Ja? Gut, jetzt kommt die nächste lustige Frage, wie alt ist denn dann Jesus? Oder kann man das sagen, also Jesus wird heute jetzt so 2030 Jahre alt werden, wie man das so von Menschen sagt. Wie alt ist Jesus? Der ist natürlich nicht bloß 2000 Jahre alt. Das muss man aber mal schon auch sagen. Es gab ihn ja vor der Geburt auch schon. Man spricht da in der Theologie von dem vorher existierenden Jesus. Der war ja vorher schon da. Seit wann denn? Schon immer. Ja, der ist von wahrer Gott, von wahrem Gott. Das große Glaubensbekenntnis von 450 sagt, durch ihn ist alles geworden. Könnte auch bei Johannes stehen. Hat Johannes auch geschrieben in seinem Vorwort zu seinem Evangelium. Den Vers habe ich euch wieder abgedruckt. Das ist aus Johannes 1. Alle Dinge sind durch denselben gemacht. Und ohne denselben ist nichts gemacht, was gemacht ist. Sprich auch alles Unsichtbare. alle Geister, Mächte, Dämonen, der Teufel, alle Sterne, alles ist durch den gemacht. In ihm war das Leben und das Leben wurde das Licht der Menschen. Paulus schreibt was Ähnliches, das habe ich euch auch abgedruckt, Kolosser 1, Vers 16. Denn in ihm, sprechen von Jesus, wurde alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Der einzige Sinn der ganzen Schöpfung ist Jesus. Auf den geht alles zu. In dem wird nachher alles zusammengefasst. Also, deshalb sagt Jesus auch in Offenbarung 22, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Wie alt ist Jesus? Der hat kein Alter, das ist der ewige Gott. Ja? So, nächste Frage, was heißt empfangen? Also Empfängnis, wir haben im Deutschen da ja ein Wort, ja, für Empfängnis. Dadurch entstehen Menschen. Und wir haben da zwei Verben, ja, was der Mann macht und was die Frau macht dabei. Der Mann zeugt und die Frau empfängt. Das sind die zwei Worte. In der Bibel, im Hebräischen, gibt es ja bloß ein Wort dafür. Da wird kein Unterschied gemacht. Und dieses eine Wort bezeichnet den biologischen Geschlechtsakt. Beide Beteiligten, ein einziges Wort. So, jetzt kommt der Islam, die denken ja auch so in hebräische Denkmuster, also Hebräisch und Arabisch ist ja ziemlich gleich. Und jetzt sagen die, ja Moment, ihr Christen, was seid ihr für Schweine? Ihr glaubt doch wohl im Ernst nicht, dass der ewige Gott mit einer 14-jährigen Sex hatte. Das denken die von uns, so Schweinerei, gell? Das tut man nicht. Das ist gotteslästerlich, das denken Moslems tatsächlich von uns Christen. Was antworten wir? Wir sagen natürlich hatte Gott keinen Sex mit Maria. Was soll das? Erst die lateinische Fassung vom Glaubensbekenntnis hat diese sehr zweideutigen Worte empfangen und geboren. Das sind sechs Worte, gell? Die gehören da eigentlich nicht hin, das schreibt man erst 400 Jahre später schreibt man das so auf, aber das stimmt ja nicht. Das große Glaubensbekenntnis ist sehr viel vorsichtiger an der Stelle. Das hätte Mohammed auch wissen können, dieses große Glaubensbekenntnis, denn kurz später kam er ja dann zur Welt. Kurz in 200 Jahren ist ja kein Problem. Also, das große Glaubensbekenntnis, und das habe ich euch abgedruckt, diesen Text, der ist sehr wichtig. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen. Steht da? Und dann geht es weiter in Worte in Anlehnung an das altrömische Glaubensbekenntnis durch den Heiligen Geist und von der Jungfrau Maria ist er Mensch geworden. Ganz vorsichtig, haarscharf dran vorbei formuliert. Jesus war im Bauch von der Maria, ja. Aber wie er da hinkam, das ist eine andere Geschichte, gell? Muss man sehr aufpassen. Wir haben jetzt ganz viele muslimische Mitbürger, dass man das auch weiß. Wie ist das dann passiert? Das bleibt ein Geheimnis. Das werden wir nie verstehen. Deshalb, ein Geheimnis ist etwas, was im Dunkeln bleibt, wo ein Schatten drauf liegt. Wie heißt es bei der Verkündigung der Maria? Das ist interessant. Das ist mir jetzt erst aufgegangen bei der Vorbereitung. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und das Geheimnis. Was da passiert ist in dem Moment, als die Maria sagt, ja, so wie du willst, und da passiert was, und da liegt dieser Schatten drüber, dieses Dunkel, in dem Gott im Geheimnis wirkt. Ich schiebe mal was ein, warum ist denn das so wichtig, dass wir Christen da drauf aufsitzen? Das ist der Sohn von Gott und der Sohn von der Maria. Das ist keine theologische Spitzfindigkeit. An dieser Frage hängt es, ob wir gerettet werden können oder nicht. Wenn Jesus nur Gott war und kein Mensch, dann hätte er nicht stellvertretend für uns sterben können. Nur ein Mensch konnte stellvertretend für uns sterben. Und wenn er bloß ein Mensch gewesen wäre und kein Gott, hätte er es nicht geschafft. Das geht auch nicht. Also der muss beides sein, sonst gibt es für uns kein Heil. Das ist keine theologische Spitzfindigkeit und eine kleine Nebenfrage, die wir auch wegstecken. An der hängt so ziemlich alles. Ja. So, jetzt kommt zum Schluss die Frage, warum haben wir hier den Nachsatz unseren Herrn? Könnte man auch weglassen, gell? Und an Jesus Christus, unseren Herrn. Dazu gibt es zwei ganz einfache Antworten. Die klingen fast gleich. Hört mal. Erstens, wir können an Jesus nur glauben, weil er unser Herr ist. Zweitens, wir können an Jesus nur glauben, wenn er unser Herr ist. Fast gleich. Und es ist wichtig, der Unterschied. Erstens, wir können an Jesus nur glauben, das heißt auch, wir können ihm nur vertrauen, weil er unser Herr ist. Kein Mensch kann aus eigenen Stücken an Jesus glauben. Es ist dieser große Trugschluss, jetzt bin ich jung, jetzt will ich leben erstmal und dann, wenn ich alt bin, dann glaube ich auch noch an Herrgott. Das geht nicht so einfach. Aus eigenen Stücken kann kein Mensch an Gott glauben. Jesus ist unser Herr geworden, schon lange wir geboren wurden. Er ist erstens unser Herr, weil er uns gemacht hat. Dann hat er uns verloren an Teufel. Und dann ist er nochmal unser Herr geworden, damals als er mit seinem teuren Blut am Kreuz für uns bezahlt hat. Da hat er uns als sein Eigentum zurückgekauft. Ich habe euch die Bibelstellen aufgeschrieben, 1. Korinther 6 und 7 und 2. Petrus 2 steht auf dem Zettel drauf, bitte nachlesen. Er hat uns gekauft von unserem früheren oder von unseren früheren Herren, Tod, Sünde und Teufel, freigekauft. Und er kann ja sagen, so, der gehört jetzt mir. Der hat uns als sein zum zweiten Mal als sein Eigentum erworben. Das ist wie wenn du was baust, dann nimmst du einer weg und dann zahlst du dem noch 100 Euro, dass du es wieder zurückkriegst. Das waren es da keine 100 Euro, sondern das teure Blut von Jesus. Dafür werden ihn die Befreiten in Ewigkeit preisen. Offenbarung 5, ich habe euch die Stelle aufgeschrieben. Du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, dass sie ihm gehören. Und sie werden herrschen auf Erden. Also, egal wo du im Glauben stehst, ob du an Jesus glaubst, ihm vertraust oder nicht, egal, ob du heute an ihn glauben kannst oder nicht, weil du stark oder schwach bist und dein Glaube heute nicht so gut drauf ist. Egal, völlig egal erstmal. Ich würde sogar sagen, so dürft ihr auch euren Mitmenschen begegnen, egal, ob du Christ bist oder nicht, egal, ob du getauft bist oder nicht, egal, was für ein schlimmer Sünder du bist, oder was für einen schlimmen Sünder du dich hältst. Jesus ist dein Herr, weil er für dich bezahlt hat. Er hat für alle Menschen bezahlt. Die gehören alle ihm. Du gehörst ihm. Und das ist gut so. Es steht nämlich immer Gottes Liebe am Anfang. Gottes Liebe steht immer vor unserem Glauben, vor unserem Rennen und Laufen, weit jenseits von unserem Feststehen im Glauben oder Versagen im Glauben. Ja, ganz ehrlich, mal bin ich toll im Glauben und mal nicht so. Gottes Liebe steht immer weit davor schon, ohne Bedingung. Das ist der wunderbare Zuspruch des Evangeliums. Du darfst Gott vertrauen, weil Jesus durch sein Tod am Kreuz dein Herr geworden ist bereits. Jetzt kommt die zweite Sache. Und beides stimmt. Wir können an Jesus nur glauben, wir können ihm nur vertrauen, wenn er auch unser Herr ist. Ja, was jetzt? Das sind auch wieder so die wichtigen großen Sachen im Leben und in der Theologie sowieso. Sind immer, kann man nur mit zwei Sätzen beschreiben, die sich widersprechen. Das ist halt so. Du kannst nur an ihn glauben und ihm vertrauen, wenn er dein Herr ist. Das eine ist der Zuspruch des Evangeliums und das andere ist der Anspruch. So, jetzt bist du dran. Das ist der Anspruch. Wir fangen ganz oft beim Anspruch an und da wird der Glaube ziemlich verkrampft. Man muss sich was machen, gell, und so. Nee, zuerst kommt der Zuspruch, dann kommt der Anspruch. Also, dass er für uns gestorben ist und uns freigekauft hat, dort am Kreuz, dass er sich mit uns eins gemacht hat, dass er unser Herr geworden ist, in der Taufe nehmen wir das ja an, dieses Eins gemacht. Das muss ich und das darf ich akzeptieren. Versteht, der Glaube heißt, nicht, ich muss mich da verkrampfen, sondern ich akzeptiere das. Ich sage, ja, und dann darf ich dran glauben. Du darfst und musst es für dich akzeptieren oder du kannst gar nicht glauben. Du kannst alles über die Bibel wissen. Du kannst aus einer frommen Familie kommen. Du musst es für dich akzeptieren und dein Vertrauen draufsetzen. Deshalb lade ich alle dazu ein. Ich lade die ein, die das noch nicht gemacht haben. Und ich lade die ein, die da wieder rausgefallen sind. Es gibt es so schnell. Also mir passiert es immer wieder, dass ich aus dem Glauben rausfalle. Ja, was jetzt? Dann darf ich wieder neu anfangen. Deshalb, ich möchte jetzt ganz bewusst so beten, so ein Gebet, wo man sagt, ja, Herr Jesus, das akzeptiere ich jetzt für mich. Das ist wichtig und das darf man zum ersten Mal beten und zum hundertsten Mal, das ist doch Wurst. Je nachdem, wie man drauf ist heute. Ich mache das oft. Ich sage oft, oh Herr Jesus, wenn alles falsch war bis jetzt, 40 Jahre im Glauben, da fange ich heute an. Das ist doch, dem sei Liebe kommt doch davor schon, das ist doch egal. So möchte ich jetzt beten und da möchte ich euch dazu einladen, mitzubeten, wenn ihr möchtet, Amen zu sagen. Wer darüber sprechen möchte, wer mit dem Glauben ein bisschen Schwierigkeiten hat, können wir nachher auch Zeit machen. Ich bete jetzt und wer möchte, darf mitbeten. Herr Jesus, da bekennen wir im Glaubensbekenntnis unser Herr. Und ich möchte zuerst danken, dass du mein Herr geworden bist. Du hast mich geschaffen, wunderbar. Und du hast mich sogar wieder zurückgekauft durch dein Blut, das du am Kreuz für mich vergossen hast. Da bist du mein Herr geworden. Danke, dass du mich so liebst, so ohne dass ich was dazu tun kann. Und schon vor vielen, vielen Jahren. Danke für deine große Liebe. Und ich möchte es jetzt einfach für mich annehmen, zum ersten Mal oder mal wieder. Ich möchte, dass du mein Herr bist. Ich möchte es akzeptieren, was du für mich gemacht hast. Ich möchte, dass du mein Leben regierst und in deine guten Hände nimmst und zum guten Ziel führst. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen. Amen.